Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Hier ist Voice of Indonesia in Jakarta. Mit den Nachrichten hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Vizepräsident sagt, Halal-Industrie spielt eine strategische Rolle bei der Verbesserung der Volkswirtschaft. Zusammenarbeit mit pazifischen Ländern ist für Indonesien wichtig. Regierung wird das soziale 9 Kunststoffkarten-Aufladenprogramm und die Dorfgeld-Direkthilfe neu verteilen. Minister Sandiaga Uno sagt, der Fremdenverkehr kann zunehmen, wenn Gesundheitsprotokolle befolgt werden. Indonesien und Schweden kooperieren in der blauen Wirtschaft. Geimpfte australische Staatsbürger können wieder ins Ausland fahren. Hören Sie nun die Einzelnen. Vizepräsident Ma'ruf Amin sagte, dass die Halal-Industrie eine strategische Rolle bei der Verbesserung der nationalen Wirtschaft spiele. Dies zeige sich an der Anzahl der Länder auf der Welt, die sich auf die Entwicklung der Halal-Industrie konzentrieren, darunter Länder mit relativ kleiner muslimischer Bevölkerung wie Brasilien, Thailand, Südkorea, Japan und China. Dies sagte Ma'ruf Amin am Mittwoch bei der Eröffnung des Indonesischen Sharia-Wirtschaft-Festival ISEF 2021 nach der Meldung der Nachrichtenagentur Antara Injak. Daher strebt die Regierung auch weiterhin an, die Rolle der Halal-Industrie für das nationale Wirtschaftswachstum zu stärken. Zu diesem Zweck veröffentlichte die Regierung unter anderem den indonesischen Islamischen Wirtschaftsmasterplan 2019 bis 2024 als strategische Ausrichtung für die Entwicklung des islamischen Finanzwesens in Indonesien. Um die Forschung und Entwicklung der Halal-Industrie zu unterstützen, hatten das Nationale Komitee für Islamische Wirtschaft und Finanz und die Nationale Agentur für Forschung und Innovation ein nationales Forschungsrahmenprogramm geschaffen. Dieses Programm soll die Innovationen bei der Schaffung hochwettbewerbsfähiger und nachhaltiger Scharia-Produkte und Dienstleistungen fördern. Die Zusammenarbeit mit den pazifischen Ländern sei für Indonesien in der Außenpolitik wichtig, sagte die indonesische Außenministerin Retno Marsudi am Mittwoch bei der virtuellen Eröffnung der zweiten Pazifik-Ausstellung in Jakarta. Ein solches Engagement führe auch zu einer konkreten Zusammenarbeit, von der das indonesische Volk profitiere. Auch jetzt habe Indonesien bereits einen Botschafter für den Pazifik. Retno Marsudi habe daher auch vorgeschlagen, dass alle Parteien ihre Stärken vereinen, um öffentliche Herausforderungen zu bewältigen. Sie sehe so viele Herausforderungen in den pazifischen Ländern wie Klimawandel, Naturkatastrophen, damit erforderlichen Meeresschutz und nachhaltiges Wachstum. Wirtschaftskoordinationsminister Erlangga Hartarto hat erklärt, die Regierung wird den Sozialschutz für die neuen Kunststoffarten Auflagenprogramme und die Dorfdirekthilfe zur Linderung extremer Armut 2021 neu verteilen. Erlangga Hartarto sagte am Mittwoch in Jakarta, für die Aufladung der Grundstoffartenkarte werden der Wert der Unterstützung auf die Dauer an den Rest der gewährten Sozialhilfe angepasst. Zurzeit rechnet das Finanzministerium die Versorgung des Budgets durch Erhöhung der Hilfe für Grundstoffkarten und auf Gelddirekthilfe in Höhe von 300.000 Rupien. Die Erhöhung soll für die 3 Monate andauern, und zwar bis Dezember 2021 in 35 Schwerpunktbezirken, die Ziel von Programmen zur Bekämpfung der extremen Armut sind. Inmitten der aktuellen Covid-19-Pandemie könnte der Fremdenverkehr zunehmen, wenn sich alle involvierten Bereiche in der Hygienevorschriften halten würden. Dies sagte der Minister für Tourismus und Kreativwirtschaft Sandiaga Salahuddin Uno, nachdem er an einem clusterbasierten Training in der Tourismuswirtschaft teilgenommen hatte, das an dem beliebten Reiseziel, dem Borobudur-Tempel in Magelang, Zentraljava, stattfand. Dieses Training wurde in dem Wirtschaftszentrum des Dorfes Tuksongo für rund 60 Homestay-Besitzer in der Region Borobudur abgehalten. Sandiaga Fürfert, das Ministerium arbeitet in Zonen und involviere in seinen Maßnahmen mehr die Bezirksregierungen und die lokalen Taskforces. Dieses Training wurde gefordert, dass es für Homestay-Manager sehr wichtig sei. Die Schulung befähige die Homestay-Besitzer, in einer Gemeinschaft zu agieren, digitale und Online-Möglichkeiten zu nutzen, kreativ auf den Bedarf zu reagieren und bedürftige Menschen zu unterstützen. Die Regierung von Indonesien und Schweden haben der Zusammenarbeit in der blauen Wirtschaft in einer gemeinsamen Erklärung zugestimmt. Diese Erklärung wurde vom Minister für nationale Entwicklungsplanung Bappenas, Suharto Monoarfa, und dem schwedischen Infrastrukturminister Thomas Eneroth sowie der Minister für Umwelt und Klima Per Bolund kürzlich in Stockholm unterzeichnet. In 2 getrennten Treffen diskutierte Minister Suharto den Plan Indonesiens, eine blaue Wirtschaft als neue Quelle für inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu verwirklichen. Suharto sagte in einer schriftlichen Erklärung am Mittwoch, Schweden und Indonesien hätten viele Chancen und Herausforderungen, gemeinsam mit der Entwicklung einer blauen Wirtschaft als Grundlage für die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung. Schweden hat kürzlich eine Strategie der blauen Wirtschaft unter anderem durch Strategie und Meeresumplanung entwickelt. Die blaue Wirtschaft ist eine der Strategien der indonesischen Wirtschaftstransformation, die derzeit vom Ministerium für nationale Entwicklungsplanung entworfen wird. Die australische Regierung wird ab dem 1. November vollständig geimpft. Einwohner ohne besondere Ausnahmen erlauben, ins Ausland zu reisen. Die Entscheidung ist die Fortsetzung der Lockerung der Covid-19-Beschränkungen bei hohen Impfraten. Die Genehmigungen werden Australiern oder Ausländern mit dauerhafter Aufenthaltserlaubnis gegeben. Wie Antara am Mittwoch zitierte, konnten australische Einwohner ihr Land seit mehr als 18 Monaten ohne staatliche Erlaubnis nicht verlassen. Außerdem konnten bislang auch Tausende von Bürgern, auch wenn sie im Ausland vollständig geimpft wurden, nicht nach Australien wegen der Covid-19-bedingten Einschränkungen zurückkehren. Viele von ihnen werden voraussichtlich zurückkehren, nachdem Sydney und Melbourne die Quarantäne regelten für Reisende, die ab dem 1. November geimpft wurden, aufgehoben haben. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.475,69 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 15.457,79 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 14.195 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist regnerisch bei einer Temperatur von 25 bis 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 85 bis 95%. Das waren die Nachrichten von Voice of Indonesia in Jakarta.
Der Kommentar hat heute Indonesien wird das Anti-Doping-Problem lösen. Zum Thema. Nach 19 Jahren des Wartens gewann Indonesien schließlich den Thomas Cup in der Badminton-Weltmeisterschaft. Nachdem es am Sonntag in der Ceres Arena in Aarhus, Dänemark, China mit 3:0 besiegt hatte. Der Sieg war jedoch nicht ermutigend, da es zum Zeitpunkt der Ehrenzeremonie keine indonesische rot-weiße Flagge gab und sie nur durch die PBSI-Flagge ersetzt wurde. Wegen Indonesiens Problemen mit der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA. Die Sanktion in Form von ohne Staatsflagge bei jeder internationalen Aktivität werden von der Welt Anti-Doping Agentur WADA für die Mitgliedsländer des Internationalen Olympischen Komitees IOC, die Probleme bei Dopingtests oder Probleme beim Drogenkonsum bei Sportlern bei jeglichen sportlichen Aktivitäten haben, umgesetzt. In dieser Angelegenheit hat der Minister für Jugend und Sport Zainuddin Amali gemäß den Anweisungen von Präsident Joko Widodo das Problem unverzüglich mit der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA zu lösen, schnell gehandelt, indem er ein Arbeitsgruppe-Team unter dem Vorsitz von Raja Sabta Oktohari am Gegenstand. Raja Sabta, der auch der allgemeine Vorsitzende des Indonesian Olympischen Komitees KOI ist, sagte, dass Indonesien die Kommunikation mit der WADA aufgenommen hat, um die Aufhebung der Sanktionen zu beschleunigen, die jetzt die indonesische Anti-Doping-Agentur LADI verstricken. Um den Weg der Kommunikation zu öffnen, traf Raja Sabta Oktohari am Sonntag auf der Generalversammlung des Verbandes der Nationalen Olympischen Komitees NOC auf Kreta, Griechenland, direkt mit WADA-Präsident Witold Banka und Generalsekretär Olivier Nigli zusammen. Aus den Ergebnissen des Treffens sagte Raja Sabta, dass es zwischen LADI und WADA an Kommunikation mangele. Derzeit wurde jedem LADI-Personal ein direkter Zugang zum WADA-Personal eröffnet, damit die Probleme sofort gelöst werden können. Darüber hinaus ermutigt die Arbeitsgruppe von LADI laut Raja Sabta weiterhin rund 24 anhängige Probleme zu lösen, die noch nicht gelöst werden. Er stellte auch sicher, dass Indonesien seine ausgesetzten Rechte an Sportveranstaltungen wieder erlangen und internationale Meisterschaften ausrichten könnte, wenn alle Bedingungen von LADI erfüllt würden. In der Tat ist das Thema Doping für jeden Sportler ein wichtiges Thema, denn von Sportlern wird verlangt, dass sie bei ihren Leistungen ehrlich sind. Die Wirkung von Medikamenten führt dazu, dass die Sportler, die sie verwenden, oft mehr Vorteile gegenüber anderen Sportlern haben, insbesondere bei Kraft und Geschwindigkeit. Ein weiteres Problem besteht jedoch darin, dass das Team von Funktionären und Athleten manchmal das Verbot der Arten von Medikamenten und Substanzen, die in jedem Medikament und in Lebensmitteln enthalten sind, nicht versteht, sodass dies gegen das Verfahren verstößt. Aus diesem Grund ist es notwendig, an Athleten, Ärzte und das Team der LADI-Funktionäre die Informationen über das Verbot zu verbreiten, gegen das nicht verstoßen werden sollte. Darüber hinaus wird die Beschleunigung der Zusammenarbeit mit der japanischen Seite beim Aufbau eines Anti-Doping-Labors in Kürze abgeschlossen, damit die indonesische Seite nicht auf externe Parteien angewiesen ist, um die Bereitschaft der Athleten in jeder Meisterschaft zu testen. Denn wenn es das Problem mit der WADA nicht lösen kann, wird Indonesien sicherlich keine internationalen Meisterschaften ausrichten können. Soweit Kommentar.
Wir beginnen Vergangenheit und Gegenwart mit dem 28. Oktober, Tag des Jugendversprechens. Am 27. und 28. Oktober 1928 in Batavia, heute Jakarta, fand der zweite Jugendkongress statt. Am letzten Kongresstag, am 28. Oktober 1928, stimmten die Kongressteilnehmer der Entscheidung zu, dass sie ein indonesisches Land anerkennen, Blutvergießen Nation, indonesische Nation und in einer Sprache Indonesisch. Die Entscheidung wurde später als Jugendversprechen bezeichnet. Das Jugendversprechen wurde zu einem wichtigen Meilenstein in der Geschichte der indonesischen Unabhängigkeitsbewegung. Seit 1959 wurde 28. Oktober bezeichnet als Tag des Jugendversprechens. Willkommen zum 28. Oktober 1955, Geburt von Bill Gates. William Henry Gates III. Oder besser bekannt als Bill Gates wurde am 28. Oktober 1955 geboren. Er ist ein US-amerikanischer Unternehmer, Investor, Philanthrop, Autor und ehemaliger CEO von Microsoft, der Softwarefirma, die er mit Paul Allen gegründet hat. Er war Platz 1 in der Liste der reichsten Menschen der Welt von 1995 bis 2009. In den späteren Phasen seiner Karriere Gates führte mehrere philanthropische Bemühungen durch, indem er im Rahmen des Bill and Melinda Gates Stiftung. Wir enden Vergangenheit und Gegenwart mit dem 28. Oktober, Internationaler Tag der Animation. Der Internationale Tag der Animation wurde 2002 von der IACIFA, Association Internationale du Film d'Animation, als globale Veranstaltung zur Feier der Animationskunst ausgerufen. Der 28. Oktober wurde ausgewählt, um der ersten öffentlichen Aufführung von Charles-Emile Reynolds Optischen Theater im Museum zu gedenken, Crefis in Paris, 28. Oktober 1892. Emiles Zeichenstrickshow begann die Geschichte der optischen Unterhaltung, bis es Filme gab, die mit Kameras gedreht wurden. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Ku mencintainya tapi tak dicintai. Gerak tubuhnya seolah berkata tak cinta padaku dan tak suka padaku. Aku pun mulai berpikir ku sakit hati dan mulai ku merasa cukup tahu tanda dalam diri, tak usah ku deketimu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi bersamamu kasih. Cukup tahu tanda dalam diri, tak usah ku ganggu kamu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi sayang. Gerak tubuhnya seolah berkata tak cinta padaku dan tak suka padaku. Aku pun mulai berpikir ku sakit hati dan mulai ku merasa cukup tahu tak dalam diri, tak usah ku deketimu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi bersamamu kasih. Cukup tahu tanda dalam diri, tak usah ku ganggu kamu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi sayang. Bersamamu kasih. Cukup tahu tanam dalam diri, tak usah ku ganggu kamu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi sayang. Cukup tahu tanam dalam diri, tak usah ku deketimu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi bersamamu kasih. Cukup tahu tanam dalam diri, tak usah ku ganggu kamu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi sayang. Tananu.
mencegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan guo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, Sie hören nun das Programm Unser Indonesien mit dem Titel Die Zusammenarbeit zwischen Indonesien, Brasilien und Kongo beim Klimagipfel 2021. Indonesiens Zusammenarbeit mit Brasilien und dem Kongo auf dem 26. Klimagipfel der Vereinten Nationen COP26 in Glasgow, England ist die Vereinheitlichung von Durchbrüchen und Lösungen für den Forstsektor, um den Klimaschutz und die Verhandlungen zu stärken. Dies teilte die Umwelt- und Forstministerin Siti Nurbaya am Dienstag, dem 26. Oktober in Jakarta, der indonesischen Nachrichtenagentur Antara mit. Die Initiierung von Forest Power for Climate Actions durch die Zusammenarbeit der drei Länder ermöglicht es den drei in ihren jeweiligen Regionen mit anderen tropischen Ländern bei der Beeinflussung der Klimaverhandlungen in Glasgow später als Führer zu agieren. Die Zusammenarbeit der drei Länder wird auch einen Raum für andere Tropenwaldländer und gemäßigte Waldländer eröffnen, um sich als Beobachter anzuschließen. Die Forest Power Agenda wurde von Ministerin Siti Nurbaya in direktem Briefwechsel mit der Ministerin für Umwelt und nachhaltige Entwicklung der Demokratischen Republik Kongo, Yves Bazaiba Masudi, und dem brasilianischen Umweltminister Joaquim Alvaro Pereira leitete virtuell am 22. Oktober 2021 initiiert. Laut Siti Nurbaya wird diese Zusammenarbeit die Kraft der Wälder im Klimaschutz fördern, genau wie die drei Juwelen der Welt, die mit üppigen tropischen Wäldern gesegnet sind. Diese Zusammenarbeit stärkt die Position der drei Länder weiter, um weiterhin für wirksame Lösungen für den Klimaschutz, insbesondere aus dem Forstsektor, zu kämpfen. Siti Nurbaya fügte hinzu, dass die Zusammenarbeit auch eine Gelegenheit sei, um die Solidarität zu fördern, die in einer gemeinsamen Anstrengung zur Erreichung der globalen Ziele des Pariser Abkommens gestaltet wird. Zu diesen globalen Zielen gehört es, den globalen Temperaturanstieg unter 1,5 Grad Celsius gegenüber den vorindustriellen Temperaturen zu halten. Mögliche Bereiche für eine Zusammenarbeit zwischen Weltnationen unter der Führung von Indonesien, Brasilien und der Demokratischen Republik Kongo würden die Themen wie die Reduzierung der Entwaldung, Wald- und Landbrandbekämpfung umfassen. Dann soziale Forstwirtschaft und gemeindebasierte Waldbewirtschaftung, Klimafondsmanagement, nachhaltige Landverwaltung, Biodiversität und Bioprospektion sowie Mangrovenrehabilitierung und Mangrovenerhaltung. Das war unser Indonesien.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Liebe Hörerinnen und Hörer, in unserem Programm Wunderbares Indonesien werden wir Sie dazu einladen, den Likuraitans näher kennenzulernen. Liebe Zuhörer, der Tanz Likurai ist einer der traditionellen Tänze des Bezirkes Belu in der Provinz Nusa Tenggara. Likurai kommt aus zwei Wörtern, nämlich Liku oder auf Deutsch beherrschen und Rai auf Deutsch der Boden. Dafür bedeutet Likurai Boden beherrschen. Dieser Tanz wurde anfangs vorgeführt, um die Helden von Krieg zu begrüßen. Es ist ein Begrüßungstanz. Dieser Tanz ist die Äußerung des Dankes und der Fröhlichkeit der Bevölkerung für den erreichten Sieg und die Rückkehr der sicheren Helden. Der Tanz Likurai wird bisher von der Bevölkerung Belu erhalten und bei traditionellen Zeremonien vorgeführt, um wichtige Gäste zu begrüßen. Liebe Zuhörer, der Likurai-Tanz wird normalerweise von einigen Männern und Frauen getanzt. Die Tänzer tragen ein Schwert und die Tänzerinnen tragen die kleine sogenannte Trommel Tihar als Attribut zum Tanzen. Die Tänzer bestehen aus 10 Tänzerinnen und 2 Tänzer. Die Tänzerinnen tragen gewöhnlich einen langen Sarong, die ihren Körper vom Brust bis Beine bedeckt. Das Haar der Tänzerinnen wird normalerweise abgerundet und verwendet ein typisches Stirnband aus Belu. Die Tänzerinnen tragen verschiedene Schmuckstücke, wie unter anderem wie ein einzigartiges Armband und eine Halskette mit einer kleinen Trommel zum Tanzen. Die Tänzer tragen einen langen Hemd mit Sarong. Sie tragen auch einen typischen Stirnband von Belu. Um den Likurai-Tanz zu tanzen, halten die Tänzer mit ihrer rechten Hand ein Schwert und Sarong in ihrer linken Hand. Im Likurai-Tanz ist die Bewegung der Tänzer und Tänzerinnen anders. Die Bewegung der Tänzerinnen wird normalerweise von der Bewegung der Hände dominiert, die die Trommel schnell spielen und der Fußbewegungen abwechseln, ruckeln, dominieren. Daneben tanzen die Tänzerinnen auch mit Körperbewegungen, die aufgrund des Rhythmuses nach links und rechts schwingen. Die Bewegung der Tänzer wird normalerweise von der Bewegung der Hände mit Schwert und der Fußbewegung aufgrund des Rhythmus dominiert. Daneben machen männliche Tänzer auch oft Bewegungen wie Drücken und Kreisen, während sie ihre Schwerter spielen. Bei der Vorführung des Likurai-Tanzes spielt man keine Musikinstrumente. Die Stimme der Musikinstrumente kommt von kleinen Trommels, die von den Tänzerinnen gespielt werden, und der Stimme der sogenannten Fuskette Giring-Giring. Außerdem hat die schreiende Stimme der Tänzer diesen Tanz auch lebendiger gemacht. Das war unser Bericht über den Likurai-Tanz. Damit beenden wir unser Programm Wunderbares Indonesia. Auf Wiederhören!
Dia yang tercinta.
Sie sind auch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das präsentieren, in dem Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten.
Liebe Hörerfreunde, in Indonesien wird der 28. Oktober als den Gedenktag des Jugendversprechens gefeiert. Das Jugendversprechen ist ein Entscheidungsergebnis von dem 2. Jugendversprechen-Kongress am 27. und 28. Oktober 1928. Diese Entscheidung betonte Zwecke Tanah Air Indonesia oder das Heimatland Indonesien, Bangsa Indonesia oder Indonesische Nation und Bahasa Indonesia oder Indonesische Sprache. In diesem Jahr wird das 93. Jugendversprechen gefeiert. Das Thema vom Jugendversprechens Gedenktag ist jährlich unterschiedlich. Im 2021 hat Jugendversprechen Gedenktag das Thema Bersatu, Bangkit dan Tumbuh oder Einheit, Auferstehen und Entwickeln. Der Jugendversprechenstag wird mit vielen Aktivitäten gefeiert. Zum Beispiel, was vom Museum des Jugendversprechens durchgeführt wird, das mit dem Generaldirektorat für Kultur des Ministerium für Bildung, Kultur, Forschung und Technologie zusammenarbeitet. Sie führt eine Ausstellung der Pressepersönlichkeiten hinter dem Jugendversprechen mit dem Thema Lawan oder auf Deutsch Kämpfen durch. Dies gilt als eine Reflexion des Kampfes von Pressepersönlichkeiten während des Ereignisses vom Jugendversprechen gegen der niederländischen Kolonialregierung. Laut dem Direktor für Filme, Musik und Medien und Generaldirektorat für Kultur des Ministerium für Bildung, Kultur, Forschung und Technologie, Ahmad Mahendra, werde die Grundlage des indonesischen Nationalismus von der Pressetradition der indonesischen Jugendlichen Anfang des 20. Jahrhunderts ins Leben gerufen. Die frühere Presse war Kampfgeräte gegen Kolonialismus und gleichzeitig versammelte die Heimatland Gesamtheit im nationalen Bewusstsein. Ahmad fügte hinzu, Jugendlichen mit ihrem Patriotismus in der Ära der nationalen Bewegung waren am meisten Journalisten, einschließlich Cipto, Soekarno, Siti Sundari und W.R. Supratman. Sie bewegten zusammen gegen Kolonialis, berichteten den Geist der indonesischen Einheit und machten Gesellschaften bewusst, dass sie eine Nation namens Indonesien hat, die verdient ist, zu kämpfen und unabhängig zu werden. Darüber hinaus teilte Ahmad Mahendra mit, wir können mit dem Geist auferstehen und zusammen bewegen, damit Indonesien noch als unabhängiges und souveränes Land wächst. Die Ausstellung Lawan oder Kämpfen kann direkt am 22. bis 31. Oktober 2021 in M-Block Space, Yogyakarta besucht werden. Diese Ausstellung kann ebenfalls virtuell am 22. Oktober bis zum 9. November 2021 über Zoom-Meeting und Ausstellungswebseite www.pameranlawan.com erreicht werden. Durch online werden Besucher kreative Beiträge und virtuelle Tour 360 Grad angeboten. So können Sie echtes Erlebnis bekommen, als ob Sie direkt besuchen. Das war Dies und Das von Voice of Indonesia.
Yeah.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Heute spielen wir für Sie ein altes Poplied von der Bande Lloyd. Zu Beginn ihres Debüts bestand die Band aus 6 Mitgliedern, nämlich Bartje van Houten als Gitarrist, André Gultom, der Saxophon und Flöte spielte und auch als Gesang ist, Shamsuar Hashim als Liedgesang, Khairul Daud als Schlagzeuger, Budiman Pulungan als Keyboarder und Sangkan Panggabean als Bassist. Aber im Laufe der Zeit hatte Deloitte neue Mitglieder, nämlich Justian als zweiter Gitarrist, Juhani Fatmarida Susilo, der die Flöte und Saxophon spielt, und Toto als Bassist. Deloitte ist den Musikliebhabern in Indonesien seit den 1970er Jahren bekannt. Die Hits von Deloitte werden normalerweise von Bartje van Houten komponiert. Einer von ihnen ist ein Lied mit dem Titel Apa Salah dan Dosaku. Oder auf Deutsch, Was ist falsch und meine Sünde. Dieses Lied erzählt von einem Menschen, der sein ganzes Leben lang gelitten hat und möchte, dass Gott ihm die Anweisungen gibt, damit er ein glückliches Leben führen kann. Liebe Musikfreunde, hier ist die Bande Lloyd mit dem Lied Apa Salah dan Dosak. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi.voinews.id.